Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Bibeltexte zu Ostern gar nicht so viel mit Begeisterung und Jubel beginnen, wie wir unsere Gottesdienste anfangen, sondern Ostern wirft zuallererst Fragen auf. Fragen und hinterlässt Ungewissheit, Sorgen. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann stelle ich fest, das ist normal, das ist völlig in Ordnung. Die Nachricht vom leeren Grab sorgt nicht sofort für euphorische Begeisterung, sondern die Frauen, die als Erste das leere Grab finden, bekommen Angst oder Sorge und sie laufen zurück und holen Hilfe. Die engsten Vertrauten von Jesus, seine Freunde, kehren schließlich sogar unverrichteter Dinge vom leeren Grab wieder nach Hause zurück. Später werden sie die ersten Hörer einer Osterpredigt von den Frauen. Aber auf die 11 wirkt die Nachricht von der Auferstehung wie das Grab, das sie gefunden haben. Leer. Du bist also in bester Gesellschaft, wenn du manchmal Zweifel hast. Du bist also in bester Gesellschaft, wenn du mehr Angst vor der Krankheit verspürst als Gewissheit der Heilung. Wenn du vielleicht kein Zutrauen hast, dass eine verfahrene Situation sich noch einmal zum Positiven wendet. Du bist also in bester Gesellschaft, wenn du dir das mit dem Leben im Himmel nicht so richtig vorstellen kannst. Wenn dir das unwirklich vorkommt, dass du leibhaftig auferstehen sollst, wie soll das gehen? Die Fragen hören nicht auf, die Sorgen auch nicht. Als es längst Gemeinden gibt, also als es nicht nur die ersten Zeugen des Ostermorgens mit ihrer Unsicherheit sind, sondern als es längst Gemeinden sind, die an den Auferstandenen glauben. Der Text, den wir aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13 bis 18 gehört haben, ist der Beleg dafür. Wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Die Fragen bleiben, die Ungewissheit auch. Das ist normal. Sie brauchen regelmäßig Vergewisserung. Und ich glaube, das muss so sein. Denn bei Ostern geht es nicht um Wissen, sondern um Glauben. Ostern bedeutet Glaube statt Wissen. Ostern lässt sich ja nicht beweisen. Zweifel lassen sich nicht anhand nachweisbarer Fakten so ohne weiteres aus dem Weg räumen. Ein Beweis wäre ja die Wiederholbarkeit eines Ereignisses. Etwas, was man immer wieder wiederholen kann, das ist wahr, das ist bewiesen. Auferstehung allerdings passiert nur einmal. Das liegt in der Natur der Sache. Und die Zweifel und die Fragen in Thessalonich klingen vielleicht so: Ja, wir haben es ja nicht miterlebt. Das war ja nur so eine handverlesene Schar, die das Glück hatten, dabei zu sein und Jesus nach Karfreitag lebend zu sehen. Keiner von unseren Geschwistern, die bisher im Glauben gestorben sind, ist nach 3 Tagen wieder auferstanden und lebt mit uns, unter uns. Aber wenn das, was mit Jesus geschehen ist, doch für alle Glaubenden gilt, müsste es dann nicht passieren. Was ist da los? Und Paulus ruft die Thessalonicher zurück. Zurück zum Vertrauen. Ganz im Sinne der Worte Jesu: Selig sind, die nicht sehen und dennoch glauben. Oder mit dieser Überschrift gesagt: Selig sind, die nicht wissen, aber glauben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so werden auch die Toten in Christus auferstehen. Wenn wir glauben, das ist die Argumentation von Paulus. Er sagt nicht, weil wir wissen. Wenn wir glauben, statt weil wir wissen. Die Voraussetzung, Die Voraussetzung für Hoffnung auf die Auferstehung der Toten ist Glaube. Denn Hoffnung gründet ja gar nicht auf Wissen. Hoffnung kann sich auch nicht auf historische Beweise gründen. Wer nach historischen Beweisen sucht, wer etwas beweisen will, was den Glauben anbetrifft, der übersieht möglicherweise sogar die Tür zum Glauben. Beweisbare Dinge erzeugen keinen Glauben, sondern eine feste Überzeugung, ein Wissen. Ostern schafft aber kein Wissen, sondern Trost. Ostern vermittelt kein Wissen, sondern Trost. Wenn ich in die Bibel schaue, stelle ich fest, dass historische Beweise tatsächlich keinen Glauben erzeugen können. Und dass historische Beweise tatsächlich keinen Trost spenden. Jesus liefert uns dafür selbst zwei Beispiele. Lazarus. Jesus erweckt Lazarus von den Toten auf, nachdem der 3 Tage im Grab gelegen hat und seine Schwester sagt, lass das Grab lieber zu, er stinkt schon. Jesus erweckt ihn von den Toten auf. Und anders als bei Jesus sind bei dieser Totenauferweckung ganz viele Zeugen zugegen. Die ganze Familie, das ganze Dorf bekommt es mit und Lazarus kehrt zurück, handfest ins Leben. Jeder kann ihn anfassen, ihn sehen, mit ihm reden. Es ist ein öffentliches Ereignis. Und was entsteht dadurch? Eine gesellschaftstransformierender Glaube, so sagt man es heute, oder übersetzt die Massenbekehrung, oder es schießen Sozialstationen aus dem Boden. Nichts von alledem. Stattdessen führt dieses Wunder zur Verschwörung gegen den Messias, gegen Jesus. Im Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 46 lesen wir, einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir jetzt? Und das Ergebnis ihrer Beratungen lautete, von jenem Tag an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töten wollten. Diese tragische Reaktion passt zu der Vorhersage, die Jesus über Auferstehung macht. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 16, da erzählt Jesus eine Beispielgeschichte und mittendrin heißt es, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Man kann also sagen, Jesus war gegenüber der Wirkung der Auferstehung eher zurückhaltend. Die Sache mit Ostern, die muss also noch mehr beinhalten als nur die Frage, ob ich an dieses Wunder glaube, dass da jemand von den Toten auferweckt wurde. Es muss mehr dahinter stecken, ob ich das für wahr halte und für möglich halte, dass Jesus auf wundersame Weise von den Toten zurückgekehrt ist. Die Auferstehung ist nämlich kein Ding, das ich zählen oder messen oder wiegen kann. Also nichts, was ich in unsere Lebenswirklichkeit einordnen kann. Und das wird mehr als deutlich an dem Wort, das Jesus zu Maria sagt, halte mich nicht fest. Dieses rätselhafte Wort, berühre mich nicht. Vielleicht, weil Jesus noch nicht die Gestalt hatte, in der er anzubeten war. Aber in jedem Fall deuten diese Worte darauf hin, halte mich nicht fest, dass die Erscheinung des Auferstandenen über sich hinausweisen. Sie sind ein Zeichen. Ja, sie sind ein wahres Wunder, in dem die Erscheinungen des Auferstandenen bezeugen, was wir nicht fassen, was wir nicht festhalten können. Gottes Ewigkeit lässt sich eben nicht auf Filmrolle festhalten. Nun gab es ja damals noch keine Möglichkeit zu filmen, weder mit Filmrolle, analog, noch mit Pixeln, digital. Aber wenn Jesus das so sagt, wird deutlich, das Leben lässt sich nicht einsperren in einen natürlichen Körper. Das Wunder der Auferstehung lässt sich nicht festhalten auf Polaroid oder digital in Pixelform. Wir können das, was mit Jesus passiert ist, nicht einordnen in unsere Tatsachensammlung und noch dazufügen. Das alles wissen wir jetzt und dann wissen wir auch das mit der Auferstehung. Umgekehrt ist das, was mit Jesus passiert ist, aber auch keine Geistergeschichte. Vielleicht hilft ja folgender Vergleich. Es gibt Blüten von Kakteen oder auch die Passionsblume, die blühen nur einmal in einer Nacht im Jahr. Nur wenigen Menschen ist es vergönnt, dieses besondere Ereignis mitzuerleben. Andere sind darauf angewiesen, darauf zu vertrauen, dass das stimmt, was die berichten, wie die Blüte aufgegangen ist und wie der verwelkte. Zugegeben, im Unterschied zur Auferstehung kann man so etwas natürlich fotografieren und auch mit Film festhalten und vorführen. Aber ganz ehrlich, ihr wisst das doch selber. Es ist ein Unterschied, ob man eine Aufzeichnung von irgendetwas sieht oder ob man selbst dabei war. Live dabei, wie zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis, die nur einmal im Jahrhundert vorkommt, eine totale Sonnenfinsternis. Nur die, die wirklich live dabei waren, spüren auch, was es bedeutet, wenn es plötzlich mitten am Tag hell ist, dunkel wird, wo es vorher hell war. Und man dann aber am Himmel so eine Corona leuchten sehen darf und es dann langsam wieder hell wird. Nur wer dabei ist, spürt auch, was das mit ihm macht. Wir sind also darauf angewiesen, auf diese Berichte dieser wenigen, die uns nicht nur die Tatsachen berichten, sondern auch, wie sie das verändert hat. Es kommt also bei der Auferstehung, bei Ostern darauf an, dass es dich trifft und dass es ganz eng gekoppelt an die Botschaft vom Kreuz. Es ist nicht irgendwer, der aufersteht. Ob diese Botschaft dich verändert, ob sie für dich mehr ist als nur ein faszinierendes oder unglaubliches, das du für wahr halten sollst, das ist vielleicht so wie mit einer anderen Wahrheit. Eine andere Wahrheit, die wir auch nicht beweisen, nicht mit Tatsachen belegen können, die wir aber auch als Wahrheit kennen und spüren. Es ist die Wahrheit, wenn einer zu dir sagt, ich liebe dich. Die Wahrheit, wenn einer zu dir sagt, ich liebe dich, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du glaubst es oder du glaubst es nicht. Überprüfen kannst du es nicht. Die Wahrheit, ich liebe dich, du kannst es glauben oder nicht, überprüfen kannst du es nicht. Und an Ostern geht es darum, dass der sich für dich kreuzigen ließ, von Gott bestätigt wird. Jesus hat sich nur denen gezeigt, die auch vorher mit ihm zusammen unterwegs waren, auf dem Weg, nämlich auf dem Weg zum Kreuz. Und Ostern bestätigt diesen Weg. Hier stellt sich Gott zu dem, den die Menschen verworfen haben. Gott bestätigt mit Ostern, dass Jesus in seinem Namen dieses Ich liebe dich zu dir und mir gesagt hat. Durch den, den sie loswerden wollten. Vielleicht auch durch den, den du loswerden möchtest. An diesen Kontrast zu Karfreitag kommt es an. Nicht, ob ich etwas für wahr halten kann oder nicht. Zunächst verachtet und abgelehnt und 3 Tage später von höchster Stelle rehabilitiert. Damit sagt Gott nicht nur Ja zu diesem Jesus von Nazareth, zu dem einen Gesandten, zu dem Messias, wie er in Israel heißt, sondern damit gilt Gottes Ja auch jedem Menschen. Dir und mir sagt Gott damit, ich liebe dich, auch wenn du scheiterst. Daran kannst du glauben. Oder du lässt die Wirkung dieser Liebe verpuffen. Kreuz und Auferstehung sind Gottes Ja zu dir. Das ist kein Zusammenhang, den du dir durch Wissen erschließen kannst. Das ist eine Sache des Vertrauens. Ein Vertrauen, in dem du darauf setzt, dass die Verknüpfung von Tod und Auferstehung auch für dich gilt. Weil Gott dich nicht aufgibt. Deshalb behalten Tod und Zerstörung nicht das letzte Wort. mit der Auferstehung des einen, der deinen Widerstand erduldet und ertragen hat, ja, sich sogar für dich geopfert hat. Beweist Gott, Gott investiert alles für dich. Und deshalb wirst auch du auferstehen. Ostern ist Hoffnung auf Verwandlung. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Himmel entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Für uns erscheint das so ziemlich normal. Auf den Wolken, in die Luft entrückt werden. Wir reisen doch wie selbstverständlich durch die Luft. Über den Wolken, ob nun nach Berlin oder Hamburg, auf die Urlaubsinsel Mallorca oder bis nach Australien. Für uns ist selbstverständlich, dass die Freiheit über den Wolken grenzenlos ist. Dazu brauchen wir noch nicht einmal Raumanzüge oder Ähnliches. Mit solchen schaffen wir es aber sogar weiter, nämlich in die Umlaufbahn der Erde, auf eine Raumstation oder sogar bis zum Mond. Solche Vorstellungen waren für Paulus und die ersten Christen völlig undenkbar. Und wenn vorstellbar, dann nur als Szenario der Endzeit. Denn die Sphäre der Luft und die Wolken, das war kein Ort für Menschen. Die Luft ist kein Ort für Menschen, sondern das war der Bereich für die Geist- und Engelwesen. Von daher setzt dieser Ausblick, den Paulus uns malt, ganz klar voraus, dass wir verändert werden müssen. Dass wir eine Verwandlung durchmachen, wenn Jesus wiederkommt, um uns in das Reich seines Vaters zu holen. In diesen Worten, auf den Wolken, in die Luft, ihm entgegen, steckt, wir können nicht so bleiben, wie wir sind. So wie du bist, bist du nicht ewigkeitstauglich. Denn du erlebst doch täglich noch ein Sterben. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise an dir selbst, aber auch ganz konkret, so wie die Thessalonicher, nämlich dass andere sterben und uns verlassen. Der Tod, lieber Menschen, ist eine Grenze, ein Schatten, der unser Leben verdunkelt. So haben es die Thessalonicher empfunden und so erlebe ich das auch, als einen Schatten, den ich nicht überspringen kann. Eine Dunkelheit, die ich nicht durchdringen kann, wo ich nicht mehr hinkomme zu denen, die verstorben sind. Das ist das Gegenteil von Leichtigkeit, die einen in die Lüfte hebt. Und wir dürfen dieses Dunkel auch nicht einfach umlügen in Licht, denn wir können die real bestehenden Schranken nicht überspringen. Obwohl Jesus den Tod besiegt hat, ist er für uns doch noch ganz real. Du kannst deine Natur, die dich begrenzt, die dich im Griff hat, hier und heute nicht leugnen. Angefangen bei deinem Charakter, der dich daran hindert, vollkommen zu werden. Der dich immer wieder anecken lässt, der dich immer wieder daran erinnert, nein, du bist noch nicht im Himmel und nein, mit dir ist auch nicht der Himmel auf die Erde gekommen. Du kannst deine Natur, die dich hier und heute im Griff hat, nicht leugnen. Deine angeschlagene Gesundheit, die dich daran erinnert, dass du noch Erlösung nötig hast. Oder auch das, du bist immer noch auf Geld angewiesen, wie jeder andere Mensch auch, ob nun gläubig oder nicht, ob nun geistlich oder nicht so geistlich unterwegs, sodass du in der Gefahr stehst, zwei Herren zu dienen. Man sollte ja meinen, so ne, mit einem geistlichen Beruf ist man davon ganz frei. Ich erlebe aber, auch ich kann das nicht abstreifen wie eine Hülle. Das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt. Deine Natur hat dich im Griff, das kannst du nicht leugnen. Es gibt Dinge, die dich daran erinnert, dass du etwas zu verlieren hast. Oder dass du etwas verloren hast und damit Brüche im Leben bewältigen musst, die Spuren hinterlassen haben. die du nicht einfach überspringen kannst. Und wenn wir da mitten hinein von der Kraft der Auferstehung reden wollen, dann kommen wir notgedrungen ins Stottern. Wir kommen immer wieder in Widersprüchlichkeiten hinein. Aber die gute Nachricht darin lautet, weil du auf Auferstehung hoffen darfst, musst du dich nicht über deine Unzulänglichkeiten oder über deine Schwäche hinwegtäuschen. Gerade dein Schwachsein will Gott in Kraft verwandeln. Und gerade zu deinen Unzulänglichkeiten stellt sich Gott und hat radikale Verwandlung für dich bereit, die dir gilt, mit Haut und Haaren. Und dazu ist vorher keine Kosmetikbehandlung nötig, auch gar nicht möglich. Im Gegenteil, nur wer ganz tot ist, kann auch ganz auferstehen. Und selbst für die, die übrig bleiben, bis zum Tag des Herrn gilt, dein Charakter kann nicht ungebrochen von hier nach dort wandern. Du musst verwandelt werden. Du musst verwandelt werden. Und du wirst verwandelt werden. Du wirst es nicht schaffen, hier vollkommen zu sein. Und das umso weniger, desto verbissener du es versuchst. Wenn du dir dessen aber bewusst bist, dass du eigentlich noch auf die Vollkommenheit wartest, dass du auf diese Verwandlung hoffen darfst, dann passiert das, was du hier aus eigener Kraft nie schaffst. Dann kannst du auch hier und heute schon loslassen. Dann spüren die Leute um dich herum schon heute, dass du nicht mehr so überzeugt von dir redest, sondern dass du dich zurücknehmen kannst. Oder umgekehrt, dass du dich nicht mehr nur in dein Schneckenhaus zurückziehst, sondern dich auch mal vorwagst, etwas riskierst, vielleicht einen Fehler zu machen. Und plötzlich spürt man dir Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Toleranz oder eben auch Mut und Hoffnung ab. Und so beginnt ein Stück Verwandlung schon jetzt. So zeigt sich die Kraft der Auferstehung schon heute. Ostern. Fragen gehören zum Glauben. Ostern bedeutet Glaube statt Wissen. Und Ostern ist Hoffnung auf Verwandlung. Amen.